HR Info. Funkkolleg Wirtschaft. Erschütterte Wahrheiten. Neue Werte.
Google, Facebook, Amazon, die neuen Monopolisten. Darum geht es in der zweiten Folge des Funkkollegs Wirtschaft. Autor ist Jan Eggers.
Ganz allein, gnadenlos, verdrängt alles, könnte gieriger nicht sein.
Das Lied von Mackie Messer, dem gierigen und gewissenlosen Verbrecher. Nur, dass der Schurke in diesem Lied nicht Mackie Messer heißt. Der Text handelt von Amazon. Ein deutscher Mittelständler hat die alte Brecht-Ballade umgedichtet, um gegen die Macht von Amazon zu demonstrieren und gegen den vermeintlichen Missbrauch dieser Macht. Amazon ist ein Riese, der auch in Deutschland mehr Umsatz generiert als die 10 nächstgrößten Online-Händler zusammen. Und Amazon ist zugleich die größte und wichtigste Handelsplattform im Internet.
Wie wäre es, wenn Sie auf einen Service zurückgreifen könnten, der Ihnen alles erheblich erleichtert und der Ihnen gleichzeitig helfen kann, neue Kunden zu gewinnen?
Jeder kleine Händler kann seine Waren über Amazon verkaufen. So erreicht man neue Kunden und spart sich den Betrieb eines eigenen, teuren Webshops. Aber man zahlt einen Preis, nicht nur in Form einer Umsatzbeteiligung. Amazon verlangt von den Händlern die Unterordnung unter ein strenges Regime. Sie müssen praktisch 7 Tage in der Woche ansprechbar sein. Sie sind von positiven Kundenbewertungen abhängig. Sie müssen darauf warten, dass Amazon ihnen ihr Geld überweist oder im Streitfall eben nicht. Und sie müssen sich Amazons Analyse unterwerfen. Über seine Plattform bekommt der Handelsriese exakte Daten über alle Geschäftsvorgänge der Händler. Wann wird welches Produkt von wem gekauft? Welchen Preis kann man erzielen? Das sind wertvolle Informationen, denn sie geben Amazon die Möglichkeit, den kleinen Händlern ihr Geschäft aus der Hand zu nehmen. Etwa indem Amazon seine eigenen Angebote so zuschneidet, dass sie auf der eigenen Plattform als erste angezeigt werden. Oder um interessante Geschäftszweige gleich ganz zu übernehmen. Amazon hat als größter Marktteilnehmer und als Betreiber der wichtigsten Handelsplattform große Macht. Muss man verhindern, dass diese Macht missbraucht wird? Kann man es überhaupt?
Und ihr Geld hat Jeffrey Bezos, auch bekannt als Amazon.
Apple, Google, Facebook, Amazon. 4 US-Firmen, die jährlich so viel Umsatz generieren, wie das wohlhabende Dänemark an Wirtschaftsleistung insgesamt erarbeitet. Und das mit einem Zehntel der Angestellten. 4 Firmen, die zusammen etwa doppelt so viel wert sind wie die 30 umsatzstärksten deutschen Unternehmen im DAX. 4 Firmen, die zusammen rund 7 Milliarden Kunden zählen und genug flüssiges Kapital angehäuft haben, um jeden dieser 7 Milliarden Menschen einmal ins Kino einzuladen. Mit Cola und Popcorn. Michael Weber steht immer noch im Kampf mit einem dieser Riesen, mit Google. Auch wenn es derzeit so aussieht, als ob er den Kampf verloren hätte, hofft er auf die Hilfe der Politik, genauer der EU-Kommission. Und er ist durchaus optimistisch.
Die Politik hat zwar eine Zeit lang gebraucht, um diese Sachen zu verstehen oder überhaupt wahrzunehmen, aber mittlerweile wird an der Sache mit Hochdruck gearbeitet.
Wobei das mit dem Hochdruck so eine Sache ist. Das Verfahren läuft seit 2010, aber der Reihe nach. Ende des vergangenen Jahrtausends begründet Michael Webers Arbeitgeberin, die EuroCities AG, den Stadtplandienst, eine der ersten digitalen Karten im Netz. Für Privatanwender ist der Dienst kostenlos und werbefinanziert. Kommerzielle Nutzer sollen für die Einbettung oder die zugrunde liegenden Geodaten zahlen. Zunächst hat der Dienst Erfolg. Wer 2005 nachschauen will, wo eine bestimmte Adresse liegt, der geht auf stadtplandienst.de. Doch dann steigt Google in das Geschäft ein. Der Suchmaschinenriese übernimmt einen Geodatenspezialisten und bietet seinen eigenen Dienst Google Maps an.
Ich habe das im Gespräch mit Kollegen aus der Kartografiebranche damals sogar begrüßt, weil bis dahin mussten wir Kunden und Entscheider noch überzeugen, dass das Internet kein schnelllebiger Trend ist und dass es auch Sinn macht, im Internet Karten zu verwenden. Und meine Überlegung war, dass Google, das ja damals schon stark im Kommen und populär war, Online-Karten noch bekannter machen würde.
Google ist in Deutschland praktisch Monopolist bei der Suche. Die Suchmaschine hat einen Marktanteil von weit über 90%. Wir suchen nicht, wir googeln. Und wir verlassen uns auf das, was die Maschine uns liefert. Wir klicken beispielsweise bei einem Drittel aller Suchen einfach auf das oberste Ergebnis. Das bedeutet Macht. Michael Weber wirft Google vor, diese Macht zu missbrauchen, die eigenen Dienste zu bevorzugen. Denn wer nach einem Stadtplan, einer Karte oder einem Ort suchte, bekam einen Link zu Google Maps ganz oben angezeigt und bald sogar gleich einen Kartenausschnitt. Heute ist Google Maps Marktführer bei den Kartendiensten. Weber ist überzeugt, nicht der bessere Dienst hat sich durchgesetzt, sondern ein Monopolist hat falsch gespielt.
Überall auf der Welt, wo Sie auf einer Website eine Google Map sehen, könnte eine Karte vom Stadtplandienst stehen oder von anderen europäischen Kollegen. Was den Unterschied ausmacht, ist, dass wir uns auf Karten konzentrieren und Google unzulässigerweise die marktbeherrschende Stellung in einem Bereich, nämlich allgemeine Online-Suche, als Hebel verwendet, um alle möglichen anderen Dienste zu promoten, auch wenn die vielleicht am Anfang gar nicht so gut sind oder gar nicht so beliebt sind wie die der Konkurrenz. Und das war bei Google Maps nachweislich der Fall.
2009 wandten sich die Stadtplandienstmacher an das Bundeskartellamt. 2010 zog die EU-Kommission den Fall an sich. Im Herbst 2015 war der Fall noch offen. Was Google zu den Vorwürfen sagt? Kein Kommentar.
Vielen Dank für Ihre Anfrage und Ihr Interesse. Leider kann ich Ihnen nach Rücksprache mit Google kein Interview anbieten. Gerne möchte ich Sie aber auf die folgenden beiden Blogspots zum Thema Wettbewerb hinweisen. Google Policy Europe Blogspot.de, the search for harm.
Google ist fast konkurrenzlos bei der Suche. Facebook fast konkurrenzlos bei den sozialen Netzwerken. Damit ist Facebook ein immer bedeutenderer Teil der digitalen Öffentlichkeit geworden, auch für die Meinungsbildung. In den USA beziehen 2/3 der nach 1980 Geborenen aktuelle politische Nachrichten über Facebook. CNN oder regionale Fernsehsender schaut dagegen nicht einmal die Hälfte. Die Nachrichten selbst mögen immer noch von Zeitungen, Fernsehsendern und anderen Medienmachern produziert worden sein. Über die Verbreitung bestimmt immer stärker Facebook.
Facebook ist eine globale Plattform mit einer gigantischen Leserschaft und auch im deutschsprachigen Raum das hauptsoziale Netzwerk geworden. Und wenn ich eine größere Zahl von Lesern berühren will, gerade neuen Lesern berühren will, dann ist Facebook eine ganz, ganz wichtige Plattform dafür.
Matthias Müller von Blumenkron ist Online-Chefredakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, einer traditionellen und mächtigen Medienmarke, die sich mit der globalen Reichweite von Facebook jedoch nicht ansatzweise messen kann. Und so verlockend Facebooks Reichweite für Medienanbieter wie die FAZ ist, sie stürzt sie allmählich in ein Dilemma, je weiter Facebook sein Reich ausdehnt. Bislang war das soziale Netzwerk vor allem ein Vermittler von Inhalten. Wenn die Nutzer einen Artikel der FAZ auf Facebook geteilt haben, wurde ein interessierter Leser auf die FAZ-Website geschickt. 2015 hat Facebook eine neue Artikelform namens Instant Articles vorgestellt.
Instant Articles. A new way for publishers to create fast, interactive articles on Facebook. So when you tap on the article, it loads instantly.
Die Neuerung? Der Artikel fände sich nicht mehr bei der FAZ, sondern direkt bei Facebook und könnte direkt dort gelesen werden. Der FAZ-Online-Chef Müller von Blumenkron sieht durchaus den Reiz.
Es geht schneller, es geht besser, es ist viel bequemer und angenehmer für den Nutzer. Tolles Argument. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch, was dahinter steht, dass der Leser eben noch mehr die Plattform Facebook direkt ansteuert. Facebook wird noch interessanter, wird noch spannender. Man muss sich noch weniger außerhalb dieses Reiches bewegen.
Facebook nimmt ein weiteres Stück der Verwertungskette in die eigenen Hände. Medienanbietern wie der FAZ baut Facebook goldene Brücken, verspricht den Zugang zu Werbeeinnahmen und detaillierten Nutzerstatistiken.
Wir beobachten das im Moment mit Interesse, sind am Anfang nicht dabei, gucken aber, was andere Mitbewerber für Erfahrungen machen, gucken das selber an und beurteilen es für uns.
Die Frage ist nur, ob die FAZ irgendwann keine Wahl mehr hat und das Angebot von Facebook annehmen muss. Auch wenn sie ihre Artikel weiter wie gewohnt als Link auf die eigene Seite einstellen kann, hat Facebook alle Möglichkeiten, das im Vergleich mit Instant Articles unattraktiv zu machen. Der Umgang mit Videos lässt nichts Gutes ahnen. Früher waren Videos bei Facebook vor allem Videos der Konkurrenzplattform YouTube, die zum Google-Imperium gehört. Seit Facebook den eigenen Videoplayer zur YouTube-Konkurrenz ausbaut, werden bei Facebook direkt hochgeladene Videos den Nutzern häufiger angezeigt als Videos bei YouTube. Auch wenn Facebook bestreitet, den Konkurrenten gezielt benachteiligt zu haben, die Facebook-eigene Technologie hat einen Wettbewerbsvorteil auf der Plattform.
Wenn ich über Instant Articles publiziere, publiziere ich einzelne Artikel. Und bei vielen Leuten wird der Eindruck entstehen, ich habe es auf Facebook gelesen. Ich habe es nicht auf der FAZ gelesen, ich habe es nicht beim Spiegel gelesen, ich habe es nicht bei der Süddeutschen gelesen, sondern ich habe es bei Facebook gelesen. Und das ist für uns ein Dilemma. Wir geben ein Stück Identität auf und werden ein Stückchen zu Inhalteproduzenten für Facebook.
Wie beim Stadtplandienst und Google. Auch hier besteht der Verdacht, ein digitaler Monopolist könnte seine Marktmacht missbrauchen, um neue Geschäftsbereiche zu erobern. Aber ist wirklich immer Machtmissbrauch im Spiel, wenn ein Internetunternehmen zum Monopolisten wird? Tatsächlich sind die digitalen Riesen auf vielen Gebieten so erfolgreich, weil sie überragende Produkte anbieten. Und, so die überraschende Erkenntnis, die digitale Ökonomie begünstigt die Entstehung von marktbeherrschenden Unternehmen. Besuch bei Professor Bernd Skira an der Universität Frankfurt. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für elektronischen Handel. Der Betriebswirt arbeitet über die Prinzipien der digitalen Ökonomie und er weiß, wie ein Unternehmen groß wird.
Es gibt so drei ökonomische Prinzipien, wie ich versuchen kann, Wettbewerbsvorteile aufzubauen. Einmal auf der Angebotsseite beispielsweise, weil ich Fixkosten nur einmal tätigen muss und dann eben auf mehr Produktionsmenge verteilen kann. Die Fabrikkosten fallen an, aber ob ich da jetzt 100, 200 oder 300.000 Stück produziere, also die Fabrikkosten sind sowieso da.
Diese sogenannten Skaleneffekte sind auch in der alten Welt der Industrie von Vorteil. In der digitalen Ökonomie wirken sie sich besonders stark aus, weil das Kapital bei Internetdiensten allein in den Servern und in der Software steckt. Die Grenzkosten, also die zusätzlichen Kosten, die jeder weitere Kunde verursacht, liegen praktisch bei null. Ob eine Suchmaschine 1.000 oder 2.000 Anfragen abarbeitet, macht kaum einen Unterschied. Das sind die Skaleneffekte. Nochmal Professor Bernd Skira.
Dann kann ich versuchen, auf der Nachfragerseite Vorteile aufzubauen, sogenannte Netzeffekte zu realisieren. Die treten dadurch auf, dass ich viele Nutzer zusammenbringe und je mehr Nutzer zusammengebracht werden, desto höher ist der Nutzen für jeden Einzelnen.
Und damit nicht genug. Facebook stellt, ökonomisch gesehen, eine besondere Form eines Marktes dar, einen sogenannten mehrseitigen Markt. Auf einem mehrseitigen Markt treffen sich verschiedene Gruppen von Marktteilnehmern. Facebook beispielsweise bedient vollkommen unterschiedliche Kundeninteressen. Auf der einen Seite die normalen Nutzer, auf der anderen Seite die Unternehmen, die auf Facebook Werbung schalten. Netzwerkeffekte auf mehrseitigen Märkten wie Facebook sind besonders dynamisch. Der Ökonomieprofessor Bernd Skira erklärt das an einem anderen Beispiel.
Bei einer Dating-Plattform möchte ich normalerweise Männer und Frauen zusammenbringen. Wenn ich jetzt als Mann nach einer Frau suche, dann möchte ich natürlich unter vielen Frauen auswählen können. Und so haben sie so selbstverstärkende Prozesse. Da, wo viele Frauen da sind, werden viele Männer hinkommen. Weil viele Männer da sind, kommen noch mehr Frauen hin. Und so schaukelt sich das eben nach oben.
Skaleneffekte zum einen, Netzwerkeffekte auf mehrseitigen Märkten zum anderen und noch ein dritter Faktor begünstigt die Großen im Netz. Sie bauen geschlossene Systeme auf. Wer bei Amazon digitale Bücher kauft, nutzt dazu in der Regel das Amazon-eigene Lesegerät, den Kindle, der von Haus aus wiederum nur Inhalte von Amazon nutzbar macht. Der App Store von Apple ist ebenfalls eine solche geschlossene Welt. Auch wenn Apple vor allem am Verkauf von Geräten verdient und deshalb kein typischer Vertreter der digitalen Ökonomie ist. Wer die geschlossene Welt verlassen und zur Konkurrenz wechseln will, dem entstehen ganz erhebliche Kosten, weil man alle Apps und Inhalte neu kaufen muss oder auch nur, weil man auf der neuen Plattform umlernen muss. Welche Ansatzpunkte gibt es für die Politik, die marktbeherrschenden Riesen im Zaum zu halten? Die Frage führt zum obersten Berater der Politik in Fragen der Monopolkontrolle. Daniel Zimmer, Professor für Wirtschaftsrecht in Bonn, ist zugleich Leiter der fünfköpfigen Monopolkommission des Bundes. Diese Kommission hat eine spezielle Aufgabe.
Sie soll die Politik beraten, mit Blick auf die Frage, ob es Bedarf gibt für politische Reaktionen auf Entwicklungen im Wettbewerbsgeschehen.
Daniel Zimmer beobachtet also von Amts wegen genau, wie die Riesen der digitalen Ökonomie gewachsen sind und welche Macht sie angehäuft haben. Und trotzdem spricht er sich tendenziell dagegen aus, diese neue Macht mit neuen Gesetzen beschränken zu wollen.
Da bin ich der Auffassung und ist die Monopolkommission der Auffassung, dass man das Kind sozusagen nicht mit dem Bade ausschütten sollte. Das heißt, es gibt auch eine Gefahr, dass man überreagiert.
Auch wenn der Wirtschaftsrechtler Daniel Zimmer so konkret und verständlich antwortet, wie bei der schwierigen Materie nur möglich, ihn zu fragen, wie er dem Stadtplandienst oder der FAZ gegen Google und Facebook denn nun konkret hilft, ginge zu weit. Er sei nicht der Verkehrspolizist. Er sei nicht einmal der, der dem Verkehrspolizisten die Regeln vorgibt. Er ist der, der sich Gedanken macht, nach welchen Prinzipien der Verkehr geregelt werden sollte. Und man kann nicht sagen, dass die Monopolkommission sich über die digitale Ökonomie keine Gedanken macht. Sie hat in einem Sondergutachten außerplanmäßig und ausführlich die digitalen Märkte analysiert. Auch die beschriebenen Marktmechanismen, die den großen Vorteile verschaffen.
Es ist ja schon der Ruf gekommen, Google zu zerschlagen, beispielsweise aus der Politik. Also es wird mehr und mehr zu einem politischen Thema. Und das ist also ein Anlass, sich damit zu beschäftigen. Aber auch unabhängig davon ist die Bedeutung, die die digitale Wirtschaft erlangt hat, ein Grund, sich damit näher zu beschäftigen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Die Nachricht, dass Facebook den Dienst WhatsApp für 19 Milliarden US-Dollar erworben hat. Und dass ja, es zu relativ wenig kartellrechtlicher Kontrolle gekommen ist dabei.
Das ist kein Zeichen von Rücksichtnahme oder Ignoranz der Kartellwächter. Nach derzeitiger Rechtslage durfte diese Fusion für sie kein Thema sein. Die Monopolkommission hat festgestellt, dass die Gesetze für die alte Welt hier nicht auf die neue digitale Wirtschaft passen.
Um unter die deutsche Fusionskontrolle zu fallen, müssen sie mindestens 500 Millionen Euro Umsatz haben. Viele dieser Start-ups haben aber kaum Umsätze, manche haben gar keine Umsätze, sodass der Erwerb, der Aufkauf eines konkurrierenden Start-ups heute weitgehend kontrollfrei ist.
Die Monopolkommission macht hier einen ihrer sparsam dosierten Vorschläge für Gesetzesänderungen. In Zukunft soll sich die Fusionskontrolle am Transaktionsvolumen einer Fusion orientieren, also am Kaufpreis für das aufgekaufte Unternehmen. Darin, nämlich im Preis, der für ein Start-up oder eine Firma geboten wird, steckt zugleich eine Bewertung der Dinge, die heute Größe und Macht herstellen können. Die Algorithmen, die Kunden und die Daten. Der Datenschatz findet somit indirekt Eingang bei der Fusionskontrolle. Dass Daten in der digitalen Wirtschaft einen großen Wert haben, ist zugleich der Ansatzpunkt für die zweite große Veränderung, die die Monopolkommission erreichen möchte und die auf den ersten Blick mit Kartellrecht wenig zu tun hat. Die Monopolkommission wünscht sich endlich eine europäische Datenschutzgrundverordnung. Einheitliche europäische Datenschutzstandards, die dafür sorgen, dass Verbraucher mehr Kontrolle über ihre Daten bekommen.
Also wenn die einen sich an relativ strenge Standards halten müssen, und die anderen so umgehen mit Daten, wie sie wollen, dann kann das zu Wettbewerbsverzerrungen führen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist sogenannte Login-Effekte. Wenn ich bei einem bestimmten Smartphone-Hersteller als Kunde bin, verweigert der mir vielleicht die Herausgabe meiner Daten, wenn ich irgendwann mein Smartphone wechseln will und zu einem anderen Anbieter gehen will. Das heißt, ich bin in einem sogenannten Ökosystem, so wird das zum Teil bezeichnet, eines Anbieters gefangen. Und mit der Datenschutzgrundverordnung auf europäischer Ebene soll ein Recht auf Datenportabilität eingeführt werden. Das heißt, ich soll als Verbraucher in die Lage versetzt werden, meine Daten vom einen Anbieter zum anderen mitzunehmen.
Adresslisten, Kontaktdaten, über soziale Netze gepostete Fotos und Videos, all das sollen Nutzer auf Wunsch in die Hände bekommen, ohne Einschränkungen. Datenschutz, argumentiert der Leiter der Monopolkommission Daniel Zimmer, ist gut für den Wettbewerb. Er hält seine Durchsetzung auf den digitalen Märkten aber auch deshalb für unverzichtbar, weil er wohl sieht, dass die digitalen Riesen den Nutzern ihre Geschäftsbedingungen aufzwingen können.
Wenn ein Unternehmen so stark ist am Markt, dass man ihm eigentlich nicht ausweichen kann, dann könnte es einen zu Zustimmungen veranlassen, die man so aus freien Stücken nicht gegeben hätte.
Zurück zu Michael Weber vom Stadtplandienst. Seit 2010 liegt die Kartellbeschwerde seines Unternehmens in Brüssel, zusammen mit ähnlichen Beschwerden, unter anderem von Shoppingportalen. Auch Googles Einfluss auf das Smartphone-Betriebssystem Android ist im Fokus des EU-Wettbewerbskommissars. Google versprach Zugeständnisse und stand kurz davor, eine Einstellung des Verfahrens zu erreichen, bis 2014 die Kommission wechselte und die neue Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager erneut begann, dem Internetriesen unangenehme Fragen zu stellen.
Mein Ziel ist es, dafür zu sorgen, dass Konsumenten und innovative Unternehmen vom Wettbewerb in Europa profitieren. Wenn es nun in dieser Hinsicht Bedenken gegenüber Google gibt, werde ich diese in einer fairen und objektiven Weise prüfen, und zwar auf Basis von Beweisen und im Einklang mit unseren Regeln.
Die Politiker und Regulierer haben viel gelernt in den vergangenen Jahren. Das ist das Urteil des Stadtplandienstmanagers Michael Weber. Der deutsche Internetunternehmer teilt auch den Glauben, dass die Dynamik der digitalen Märkte die Großen schon klein kriegen wird und will keine Unterstützung aus der falschen Ecke.
Es ist jetzt hier kein protektionistischer Kampf im Gange Europa gegen USA. Viele der Beschwerdeführer in Brüssel sind auch amerikanische Firmen. Es geht vielmehr darum, dass sich alle an die gleichen europäischen Regeln halten sollen, egal ob es Europäer sind oder Amerikaner.
Die Schwergewichte der digitalen Ökonomie sind außergewöhnliche Unternehmen. Sie arbeiten nach der Logik des produktiven Scheiterns, Fail Forward, und nach dem Motto Move fast and break things. Bewege dich schnell und mach Altes kaputt. Ein Motto, das Mark Zuckerberg einmal als Leitspruch für sein Unternehmen Facebook ausgegeben hatte. Sie haben es in nur wenigen Jahren geschafft, Millionen weltweit von ihren Produkten und Diensten zu überzeugen, weil diese Produkte innovativ und gut sind. Und sie werden nicht aufhören, diese Innovationskraft in immer neuen Märkten spielen zu lassen, in denen sie Chancen sehen. Dass der Google-Konzern sich 2015 in Alphabet umbenannte und die namensgebende Suchmaschine nur noch ein Unternehmensteil unter vielen ist, ist Ausdruck dieses globalen Anspruchs. Google kauft den Haustechnikanbieter Nest, um das Smart Home zu erschließen. Facebook kauft Oculus und damit die Technik für den Zukunftsmarkt der Virtual Reality. Apple arbeitet angeblich an einem Auto. Auch die mächtigsten Branchen sind nicht sicher. Als nächstes könnte die Bankenbranche reif sein. Der Branchenexperte Andreas Braun, Fachjournalist beim ARD-Börsenportal, rechnet jedenfalls fest damit.
Also ich war auf einer Konferenz vor einiger Zeit, da war ein Google-Vertreter zum Beispiel anwesend, der sagte, es ist jetzt für uns noch nicht so auf der unmittelbaren Agenda, wir bräuchten eigentlich nur eine Banklizenz zu erwerben, was ja kein Problem wäre. Aber perspektivisch überlegen wir uns das und schauen, inwieweit wir unsere Anwendung in dem Bereich erweitern können. Das wird sicherlich Facebook auch tun, weil es einfach eine natürliche Entwicklung ist. Ich habe einen großen Stamm an Internetnutzern mit vielen Daten über diese Nutzer und kann die eben auch für Finanzprodukte oder Finanzdienstleistungen sehr gut nutzen, ganz klar.
Google, Facebook, Amazon, die neuen Monopolisten. Sie hörten die zweite Folge des Funkkollegs Wirtschaft. Autor war Jan Eggers. Alle Folgen zum Nachhören und zahlreiche weitere Informationen zum Funkkolleg finden Sie online auf unserer Webseite www.funkkolleg-wirtschaft.de. Ein Hinweis noch, auch zu diesem Funkkolleg können Sie ein vom Hessischen Kultusministerium und von den Volkshochschulen anerkanntes Zertifikat erwerben, als Nachweis Ihrer aktiven Teilnahme am Funkkolleg Wirtschaft. Anmeldungen sind möglich über die schon erwähnte Webseite www.funkkolleg-wirtschaft.de.